Wir brauchen 100.000 Pflegerinnen und Pfleger. Wir bilden die aus, die bekommen ein vernünftiges Gehalt hinterher und werden dann automatisch voll integrierte Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn ich in meiner Euphorie etwas begrenzt bin, dann deswegen, weil ich sozusagen mal grundsätzlich die Frage stellen muss, was hat der Arbeitgeber eigentlich mit der Pflege zu tun? Wir haben jetzt gerade eine Gesetzesänderung bekommen, die nur dazu dient, die finanziellen Lücken ein bisschen zu schließen. Das ist im Grunde der IT, man würde sagen, das ist eher ein Patch. Auch wenn das jetzt bezogen auf die Weltbevölkerung jetzt nicht ein Brüller ist, was ich sage, aber Kinder helfen schon auch.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Die hören Sie von uns beiden, von Fabian Dittrich.
Und von mir, Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA. Fabian, hast du eigentlich schon mal mit Pflege zu tun gehabt?
Ja, ganz persönlich. Ich habe bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr meine Großmutter zusammen mit meiner Mutter gepflegt und pflege aktuell mit meiner Mutter zusammen noch meinen Vater.
Also ich ziehe meinen Hut vor dir. Das ist ja sicher eine sehr anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe. Erzähl doch mal, wie habt ihr das so organisiert?
Ja, es ist vor allem natürlich eine große zeitliche Belastung und es ist sicher auch so, dass meine Mutter die Hauptarbeit leistet, da sie mit meinem Vater zusammenwohnt. Und ja, es schränkt im Alltag schon sehr ein und bringt da vor allem ja auch eine ganz persönliche Belastung mit.
Und dazu kommt ja noch, dass Pflege auch ganz schön teuer ist. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, in unserem Fall geht das, da wir durch den Pflegegrad meines Vaters häusliche Unterstützung von Zeit zu Zeit bekommen. Aber die Hauptarbeit lastet schon auf einem selbst. Wenn man zu Hause pflegt, ist das von daher nicht so kostenintensiv, wenn das aber irgendwann nicht mehr gehen sollte. Und das ist ja etwas, ja, was vor allem alle Leute erleben, die keine Angehörigen in der Nähe haben oder keine Angehörigen überhaupt haben, die die Pflege übernehmen können. Dann führt der Weg ins Heim und das ist sehr kostenintensiv, vor allem mit den höheren Pflegegraden.
Genau, aber mehr als 80% der Pflegebedürftigen werden von Angehörigen gepflegt. Und für die gab es gerade in dieser Woche ein neues Gesetz. Es kommt ein paar Leistungsverbesserungen. Und das ist doch für uns ein guter Anlass, uns mal darüber zu unterhalten, wie es mit dem Pflegesystem in Deutschland künftig weitergeht.
Gut zu wissen.
Ja, und darüber reden wir heute mit einem, der sich zum Thema Pflege sehr gut auskennt. Das ist Dr. Stefan Knoll von der Deutschen Familienversicherung aus Frankfurt. Hallo, Herr Knoll.
Seien Sie gegrüßt.
Herr Knoll, herzlich willkommen im DIA-Podcast Rente gut, alles gut.
Der Name ist gut.
Ja, Herr Knoll, Sie sind Gründer und CEO der Deutschen Familienversicherung und Pflege, das ist insofern Ihr Thema, als dass Sie als Erfinder der ersten branchenweiten arbeitgeberfinanzierten Pflegeversicherung namens Careflex Chemie gelten, die ja inzwischen alle Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie umfasst.
Also erstmal hört man das immer gern, aber es ist in der Tat meine Idee gewesen. Ich habe mit der IGBCE, das ist die für die chemische Industrie verantwortliche Gewerkschaft, die ersten Gespräche geführt und ich habe sie davon überzeugen können, dass das Thema Pflege die größte sozialpolitische Herausforderung ist, die dieses Land erfassen wird. Und das ist dann von der Gewerkschaft in der Tat zum Gegenstand von Tarifverhandlungen gemacht worden.
Dann lassen Sie uns doch gleich mal einen kleinen Rückblick machen. Wir haben vor etwa 2 Jahren schon mal im Podcast mit ihm zum Thema Pflege gesprochen. Was hat sich denn seitdem verändert? Ist die Entwicklung zum Besseren gegangen oder gibt es da wieder Kritik von Ihnen?
Naja, also da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was sozusagen auf der Pflegefront passiert und dem, was auf der Abwehrseite passiert. An der Pflegefront ist es schlechter geworden. Warum? Weil in den letzten 5 Jahren die Anzahl der Pflegebedürftigen um über 60% gestiegen ist. Wenn Sie jetzt 2 Jahre nehmen, dann können Sie sagen, präter prop, das sind 30%. Das ist einfach eine Verschlechterung der Situation. Punkt. So. Was ist besser geworden? Gar nichts. Wir haben zuletzt das Pflegestärkungsgesetz 2 gehabt, das ein ganz gutes Gesetz ist, weil es vor allem das sogenannte Pflegeassessment verbessert hat. Das heißt, die Bewertung, wann jemand Pflegefall ist Und gleichzeitig hat dieses Gesetz auch die Pflegestufen durch Pflegegrade ersetzt und erlaubt so eine etwas stärkere Differenzierung des Pflegezustandes. Und es wird einfach auch die Demenz anders berücksichtigt, als es vorher der Fall war. Die hat man nicht auf dem Schirm gehabt bei den Pflegestufen, um es jetzt etwas einfach zu formulieren. Wir haben jetzt gerade eine Gesetzesänderung bekommen, die nur dazu dient, die finanziellen Lücken ein bisschen zu schließen. Das ist im Grunde, der IT-Mann würde sagen, das ist eher ein Patch als eine Reform, ist eigentlich gar nichts. Sodass man sagen muss, die Pflegesituation in Deutschland verschlechtert sich, einfach demografisch bedingt. Das Gegensteuern ist eher ein Herumstopseln als eine substanzielle Reform.
Ich will da gleich noch mal ein bisschen nachschärfen. Sie haben gesagt, das Gesetz ist eher ein Reformchen, aber das ist doch noch ein Reformchen mit begrenzter Haltbarkeit. Wenn man sich die Finanzierung anschaut, das Geld, was jetzt sozusagen zusätzlich eingeworben wird durch die Veränderung, das reicht bis 2025, dann stehen wir doch wieder vor dem gleichen Problem.
Na, es ist ja auch keine Reform, das ist, es ist gar nichts. Es ist, wie ich eben sagte, es ist ein Patch, wir kleben jetzt gerade ein finanzielles Loch ein bisschen zu, aber es ändert nichts an der Substanz. Oder am Grundproblem. Mhm. Verstehen Sie, also wir fahren auf einen Mega-Eisberg zu und verlangsamen gerade ein bisschen die Geschwindigkeit, aber wir machen keine Kurskorrektur. Das heißt, es knallt halt ein bisschen später.
Wir haben es ja schon angesprochen, Careflex Chemie, daran waren Sie im Prinzip beteiligt. Da haben die Tarifpartner sich zusammengefunden, um dieses gesellschaftliche Problem Pflege zu adressieren. Also für die Chemiebranche und die Beschäftigten dort gibt es zumindest eine Unterstützung. Was sagen Sie zum Pflege-Plus-Vorschlag des PKV-Verbandes? Der zielt ja auf die Parität von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch ab.
Also erstmal finde ich es grundsätzlich gut, wenn ein so großer und auch durchaus einflussreicher Verband, der vertritt ja immerhin alle Krankenversicherer in Deutschland, wenn der sich um eine sozialpolitische Lösung kümmert, die eigentlich Aufgabe der Bundesregierung wäre. Das finde ich erstmal grundsätzlich gut. Ich finde es auch gut, dass man über ein zum Teil privatwirtschaftlich finanziertes System Alternativen zum jetzigen schafft. Wenn ich in meiner Euphorie etwas begrenzt bin, dann deswegen, weil ich sozusagen mal grundsätzlich die Frage stellen muss, warum muss der Arbeitgeber damit ins Boot? Das kann man ja auch mal kritisch hinterfragen. Was hat der Arbeitgeber eigentlich mit der Pflege zu tun? Finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Ich finde es auch ein bisschen schwierig angesichts der Tatsache, dass wir als Arbeitgeber heute schon die Pflege mitfinanzieren zu einem erheblichen Teil, der jetzt größer geworden ist nach der Gesetzesänderung oder nach dem neuen Gesetz, das Lauterbach gerade durch den Bundestag geschickt hat. Warum soll der Arbeitgeber jetzt nochmal da oben was drauflegen? Also da stelle ich sozusagen so die philosophische Grundfrage, weil ich finde, dass das ist nicht selbstverständlich, dass der Arbeitgeber sich daran beteiligt. Also das kann man in Frage stellen. Mein Kritikpunkt ist eigentlich ein ganz anderer. Wenn wir nicht endlich aufhören, der Bevölkerung zu suggerieren, dass eine irgendwie geartete staatliche oder halbstaatliche Lösung das Problem wirklich löst, dann werden wir das Problem einfach nicht lösen. Es ist nicht von staatlicher Seite und auch nicht von halbstaatlicher Seite finanzierbar. So, sondern wir müssen es privat machen. Und die Politik muss endlich sich in diesem Punkt ehrlich machen und wir müssen den Bürgern sagen, hört mal zu, wir wissen, dass ihr Deutsche leidenschaftlich gern darauf wartet, dass der Staat euch alles regelt und ihr euch wieder schön hinlegen könnt, ihr eure Zipfelmütze wieder über den Kopf ziehen könnt. Es wird anders sein. Ich glaube, der Deutsche wird sich in diesem Punkt etwas bewegen müssen.
Wenn der Staat das nicht lösen soll oder kann, wie Sie eben beschrieben haben, und es dem Privaten zugeordnet wird, was kommt denn dann auf die Familien zu? Wo sehen Sie denn Lösungsmöglichkeiten?
Ich fange jetzt mal irgendwo an. Also, wenn unstreitig klar wäre, dass die Leistungen, die der Arbeitnehmer für die Pflege aufwendet, etwa als eine Art vermögensbildende Leistung ausgestaltet werden könnte und sicher wäre, dass dies steuer- und sozialversicherungsfrei wäre, was meinen Sie, was da passieren würde, wenn Tausende von Vermittlern sich auf die Betriebe und auf die Arbeitnehmer stürzen und diese quasi Gehaltsumwandlung, die dann zu einer steuerfreien Bezug führt, ausnutzen würden? So, das ist ich glaube, dass das relativ schnell gehen könnte. Was die Kosten anbelangt, wir wissen noch ziemlich genau, was die Pflege kostet heute. Also wir können natürlich für einen monatlichen Beitrag, ich nehme jetzt mal den 40-Jährigen, einen monatlichen Beitrag von etwa 50, 60 Euro, können wir eine ganz brauchbare Zusatzversorgung aufbauen für den Einzelnen. Also insofern ist das, auch das ist relativ klar. So. Und dann wird man vielleicht nicht zusätzliche 100 Euro ausgeben können, um alle Spiele der Bundesliga, der Europa-Liga und wie die alle heißen, auf unterschiedlichsten Sendern sehen zu können. Ja, das wird ein bisschen umgeschichtet werden müssen.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, schwebt Ihnen so ein Modell vor, wie wir es in der Entgeltumwandlung für die Betriebsrente hatten. Ja, dort haben wir ja auch versucht, mit Sozialversicherungsfreiheit und Steuerfreiheit so ein bisschen richtig. Anschub ja. in die Umwandlung zu bekommen.
Ja, in der Tat.
Sie haben ja gesagt, der Staat kann es nicht. Wir haben ja seit knapp 3 Jahren ein Gesetz, seit 1. Januar 2020, nachdem die Kinder erst ab einem Jahreseinkommen, Bruttoeinkommen von über 100.000 Euro zum Unterhalt gegenüber ihren Eltern verpflichtet sind, wenn diese ihre Pflegekosten eben nicht mehr selbst tragen können. Wie schätzen Sie das denn persönlich ein? Was bedeutet das eigentlich für das Thema Eigenverantwortung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Da fange ich wieder mit der philosophischen Grundfrage an. Wie kommt man eigentlich auf so eine blöde Idee? Also wissen Sie, das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt unter 100.000 Euro, deutlich unter 100.000 Euro. Ich glaube, es liegt bei 36.000 und sowas. So, wenn man jetzt die gleiche Regelung für die Unterhaltsverpflichtung von Eltern gegenüber Kindern anwenden würde, dann müssten Eltern in Deutschland praktisch nichts mehr zahlen für ihre Kinder. Hm. Ist das vernünftig? Hm. Wahrscheinlich nicht. Warum ist aber andersrum die Unterhaltsverpflichtung von Kindern gegenüber Eltern, nachdem die Eltern diese Kinder finanziert haben, ihnen die Ausbildung wahrscheinlich finanziert haben und so weiter, warum wird dort plötzlich eine Limitierung eingezogen? Ich verstehe es nicht. Also ich finde es schon philosophisch Blödsinn.
Also Sie wären in dem Fall für eine solidarische Verantwortung in der Familie, dass die Kinder dann für die Eltern auch diese Zahlungen mit übernehmen.
Ja, aber natürlich, das ist das Unterhaltsprinzip, das im BGB bereits 1900 festgelegt worden ist. Und die Unterhaltsverpflichtung geht eben von oben nach unten und genauso von unten nach oben. Das finde ich völlig in Ordnung.
Die Politik hat diese Regelung ja eingeführt mit der Begründung, dass viele Familien überlastet wären. Schildern Sie doch mal so einen typischen Fall. Wie groß ist denn die Lücke, die man sozusagen aus dem eigenen Portemonnaie füllen muss, zwischen dem, was aus einer Versicherungslösung in der Pflichtversicherung kommt und dem, was tatsächlich an Kosten anfällt. Womit müssen da Familien, die einen Pflegefall haben, rechnen?
Also der Worst Case ist die stationäre Aufnahme. Bei der stationären Aufnahme haben wir es mit Eigenbehalten zu tun, die zwischen, ich glaube, 1600 und 2200 Euro je nach Bundesland liegen. Das ist nicht finanzierbar von demjenigen, der Pflegefall ist, sondern das muss in irgendeiner Form drittfinanziert werden. Und das macht heute im Wesentlichen der Staat, weil die Renten einfach das nicht hergeben. So, da stellt sich die Frage, warum dort nicht auch die Angehörigen, also die Kinder, herangezogen werden. Und zwar, das kann ja gestaffelt passieren, aber ich finde die Obergrenze von 100.000 Euro erfasst einfach die Masse der Bevölkerung einfach nicht. Insofern ist es auch gleichbedeutend mit der Aussage, es gibt keine Unterhaltspflicht von Kindern gegenüber Eltern, jedenfalls nicht im Pflegefall.
Jetzt ist es ja so, 80% der Pflege wird immer noch im häuslichen Umfeld geleistet, wird immer im Prinzip von den nahen Angehörigen geleistet. Das wird demografisch die Bevölkerungspyramide wahrscheinlich auf Dauer auch nicht hergeben. Denn auch Berufstätige sind knapp und diese intensive Belastung ist vermutlich in Zukunft von weniger Menschen nur noch tragbar, wie auf die gesamte Gesellschaft gesehen. Also wie schließt man diese Finanzierungslücke? Wie sollten Verbraucher damit umgehen, sich auf die mögliche eben stationäre Pflege vorzubereiten, vorzusorgen, und zu welchem Zeitpunkt sollte man anfangen, sich damit zu beschäftigen?
Also Sie haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Problemkreise miteinander vermischt. Ich würde die gerne mal getrennt beantworten.
Machen wir nacheinander.
Also wir nehmen mal ganz kurz das Thema Demografie und das und das gegenläufige Problem der steigenden Pflege. Also wir haben einen Rückgang der Erwerbstätigen, zwischen Ost- und Westdeutschland ein bisschen unterschiedlich, aber sagen wir, Präter Propter sind es 12% an Berufstätigen, die jetzt nach und nach ausgefasst werden. So. Ja. Die werden dann irgendwann mal Pflegefälle werden, aller Voraussicht nach. Wir wissen statistisch, dass in jeder Familie die Pflegewahrscheinlichkeit bei 50% liegt. Also die Hälfte von diesen Menschen werden Pflegefälle werden. So, wir beobachten jetzt schon, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Und Fachkräfte meine ich jetzt nicht nur die mit 2 Staatsexamina und Promotion, sondern Fachkräftemangel meine ich schon sehr, sehr viel, sozusagen nicht tiefer, aber sagen wir mal bei Facharbeitern. Also Fachkräftemangel ist kein Akademikerthema, sondern das geht quer durch die Bevölkerung. Wenn wir jetzt dort einen Rückgang der Berufstätigen haben und gleichzeitig der Rest an Berufstätigen verpflichtet ist, auch noch die Pflege zu organisieren, dann wird uns das in diesem Land massivst treffen. Und dem müssen wir in irgendeiner Form begegnen. Und das werden wir dummerweise nicht durch Vorsorge schaffen. Also da hilft die Pflegezusatzversicherung nur einmal nur begrenzt, wenn man mal davon absieht, dass der mehr Geld hat, vielleicht sich auch mehr leisten können wird oder überhaupt etwas sich leisten können wird. Wir müssen hier, und wir reden ja den ganzen Tag über Zuwanderung und so Zeugs, wir werden hier vielleicht mal eine in der Tat zuwanderungsorientierte Lösung auf den Tisch legen müssen. Und wie könnte die aussehen? Indem wir sagen, hört mal zu, wir suchen in der Tat aus dem Ausland jüngere Menschen, weil es am Schluss um eine körperliche Tätigkeit geht, die bereit sind, sich hier ausbilden zu lassen, wo sie im ersten Jahr meinetwegen Deutsch lernen. Dann parallel dazu werden sie ausgebildet als Pfleger, machen eine berufsbegleitende Weiterbildung, wie auch immer, und erhalten danach ein garantiertes Einkommen, mit dem sie hier gut leben können. Und da werden wir auch mal Zahlen nennen müssen. Da brauchen wir vielleicht 100.000 Menschen. Und ich bin sicher, dass in Ländern mit weniger Perspektive, dass es genug Menschen gibt, die sagen, das wollen wir tun. Und dann zu uns kommen, völlig unabhängig, ob sie darüber hinaus vielleicht auch einen Asylgrund haben, ob sie wirtschaftlich motiviert sind, wie auch immer, weil es vielleicht eine zentrale Perspektive ist, etwas ganz Konkretes. Es geht nicht darum, hier anzukommen und irgendwie sich was suchen, sondern ganz konkret, wir brauchen 100.000 Pflegerinnen und Pfleger, wir bilden die aus, die können bei uns Deutsch, die bekommen ein vernünftiges Gehalt hinterher und werden dann automatisch voll integrierte Menschen in unserer Gesellschaft. So, die Antwort müssen wir geben und wir müssen eine solche Lösung auch mal formulieren, konkret sagen, was wir brauchen. Und ich glaube, dass wir uns leichter tun, und damit will ich überhaupt nicht den Pflegekräften jetzt unterstellen, dass das eine einfache, leichte Arbeit ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es leichter ist, in einem bestimmten Zeitraum von vielleicht 3 bis 5 Jahren jemand zur Pflegekraft auszubilden, als vielleicht zu erwarten, dass jemand aus Syrien kommend vielleicht Rechtsanwalt wird. Das ist wahrscheinlich ein sehr viel längerer und komplexer Prozess, auch wenn ja aus Syrien bekanntermaßen nur Ärzte und Rechtsanwälte zu uns gekommen sind.
Und es gibt ja auch, glaube ich, historisch eine Parallele. Es gab ja mal eine massive Einwanderung aus Südkorea, glaube ich, damals in den Gesundheitsbereich, dort in den Bereich Krankenpflege.
Das war der eine Kreis. Der zweite Kreis, ich glaube, ich bin sogar der Erfinder dieser Differenzierung. Also man geht immer her oder ist immer hergegangen und hat, insbesondere wenn es um die Altersversorgung ging, sprachen wir immer von einer Versorgungslücke. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, es ist eigentlich kein Versorgungslückenthema, sondern es ist ein Finanzierungslückenthema. Warum habe ich diese Differenzierung verwendet? Weil ich sage, wenn jemand eine Versorgungslücke hat, ist es auch ärgerlich, aber er kann dem begegnen. Er kann aus seiner 100 Quadratmeter Wohnung vielleicht in eine 50 Quadratmeter Wohnung wechseln. Er kann verzichten auf Kinobesuche. Er geht halt nur noch Currywurst essen oder was weiß ich, irgendwas. Also er kann durch seinen Lebenswandel, kann er den schlechteren finanziellen Möglichkeiten begegnen. Der Pflegebedürftige kann dem nicht begegnen. Verstehen Sie? Weil sie einfach, um das mal sehr deutlich zu sagen, weil der einfach mit seiner vollgeschissenen Windel am Montag nicht warten kann bis Freitag. Verstehen Sie? Und damit muss einer kommen am Montag. Mhm. Und deswegen reden wir jetzt über eine Finanzierungslücke. Mhm. Und diese Finanzierungslücke ist viel heftiger, weil er dieser Finanzierungslücke nicht begegnen kann. Also er kann ihr nur begegnen durch häusliche Pflege in der Hoffnung, dass er jemand hat, der es macht. Auch das wird schwieriger werden, denn die Familien meiner Generation sind ganz stark singularisiert und fragmentiert. Was meine ich damit? Singularisiert, weil es einfach nicht mehr 5 Kinder sind, sondern es, weil es nur ein Kind ist. Wir haben ja nun Geburtenraten, die ja den Chinesen entsprechen, sogar angeblich unterhalb der Chinesen rangieren. Und wir haben auf der anderen Seite die Kinder, die nicht mehr dort wohnen, wo die, nicht mehr dort arbeiten und leben, wo die Eltern leben, sondern irgendwo in der ganzen Welt. Also das ist ein zusätzliches Problem. Und man wird Pflege ganz schwer outsourcen können auf Dauer, womit wir wieder beim ersten Kreis sind.
Ich muss noch mal zu dem ersten Kreis zurückspringen. Wir hatten uns ja vor 2 Jahren schon mal zu diesem Thema unterhalten. Und wenn ich mich recht entsinne, hatten Sie ja den mutigen Vorschlag in die Diskussion eingebracht, vielleicht über ein Pflichtjahr nachzudenken für junge Menschen und dieses Pflichtjahr in der Pflege zu absolvieren. Stehen Sie noch zu dem Vorschlag?
Na, zu dem Vorschlag stehe ich natürlich erstens, weil ich ein Kind der Wehrpflicht bin und mir die Wehrpflicht gut getan hat und ich heute sage, dass die Bundeswehr zur Rekrutierung genauso wenig die Wehrpflicht braucht, wie Siemens eine Wehrpflicht bräuchte, um Personal zu rekrutieren. Der eigentliche Schaden der Abschaffung der Wehrpflicht ist der Wegfall des Sozialdienstes oder Zivildienstes. Mhm. Das ist der eigentliche Schaden. So, also um 180.000 Soldaten einer Bundeswehr aufrechtzuerhalten, braucht man kein Wehrdienst. Das ist so, zumal auch das Personal nicht unser Problem ist. Unser Problem ist einfach, dass wir miserable Verteidigungsminister bisher hatten, die einfach schlichtweg nichts konnten.
Das hat sich ja nun geändert.
Ja, da muss er also nochmal ankündigen, ist schon mal ganz gut. Jetzt muss natürlich auch ein bisschen was hinten nachkommen. Also noch haben wir keine Munition, noch haben wir zu wenig Panzer, noch. Also wir sind an manchen Stellen ganz gut. Ich war gerade in Litauen oben. Das ist ganz gut, was da oben mit der Brigade 41 passiert und so weiter. Also alles ganz gut. Aber mal warten, mal gucken. So, zurück zu dieser allgemeinen Dienstpflicht. Ja, ich bin dafür, weil ich glaube, es tut erstens einem jungen Menschen gut, wenn er nach seiner Ausbildung mit der Realität des Lebens konfrontiert wird. Mhm. Und ich glaube auch, dass es einem Staat gut steht, wenn seine Bürger sehr früh verstehen, dass der Staat nicht etwas Abstraktes ist, wo ich sozusagen alle Bedürfnisse des täglichen Lebens idealerweise durch Steuerzahlungen und bis dahin einfach sozusagen durch Handaufhalten einfach in Anspruch nehme. Mhm. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich halte ein Pflichtjahr, und da bin ich mit dem Bundespräsidenten mir völlig einig, ein Pflichtjahr halte ich in der Tat für richtig.
Ja, in der Tat. Der Bundespräsident kam ja mit dem Vorschlag kurz nach Ihnen, nachdem Sie das hier im Podcast gesagt haben. Anscheinend hört er uns zu. Jetzt sagen wir mal, da kommt die frühe Erfahrung mit dem Thema Pflege, dann eben durch die Dienstpflicht. Und vielleicht auch diese jungen Jahre, Anfang 20, Ende der Teenie-Zeit, ist das vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, dann mit der Vorsorge zu beginnen? Wo würden Sie da empfehlen, sollte man loslegen?
Also ich empfehle so früh wie möglich, weil sie nicht wissen, was bis dahin passiert, bis sie vom Baum der Erkenntnis essen. Also die Pflegeversicherung lässt sich am besten verkaufen bei Menschen, die sind so um die 45. Warum um die 45? Weil dann die ersten Einschläge aus der Familie näher kommen. Mhm. Dann sind entweder die Großeltern dran, vielleicht schon bei etwas älteren Eltern gibt es die ersten Ausfälle. Bis 45 kann schon viel passiert sein. Ja. Wissen Sie, bis 45 kann möglicherweise eine erste Krebserkrankung passiert sein. Bis 45 kann vielleicht MS entdeckt worden sein und so weiter. Und dann sind sie einfach schlichtweg nicht mehr versicherbar. Hm. Es können andere Krankheiten auftreten. Also ich empfehle, bei gesunden Menschen so früh wie möglich einzusteigen und nicht warten, bis man einfach das begriffen hat. Dann kann nämlich sein, dass sie gar nicht mehr versicherbar sind.
Dann lassen Sie uns doch mal über diese Möglichkeiten, sich abzusichern, reden. Was gibt es für Formen, um für den Pflegefall zumindest finanziell vorzusorgen?
Naja, also jetzt wird natürlich jeder Zuhörer sagen, kein Wunder, dass er sowas sagt. Das ist die Pflegezusatzversicherung, die einfach dem vorbaut, auch wenn das jetzt bezogen auf die Weltbevölkerung jetzt nicht ein Brüller ist, was ich sage, aber Kinder helfen schon auch.
Da gibt es ja noch den Pflegebar. Von denen hört man gar nichts mehr. Was ist eigentlich aus dieser Form der Absicherung geworden?
Pflegebar war eine gute Idee, hat eine ganze Reihe von strukturellen Fehlern. Also wenn Sie jetzt Ihre Frage noch etwas verlängert hätten und hätten gefragt, wem empfehle ich Pflegebar, und dann merken Sie gleich den strukturellen Fehler, ich empfehle Pflegebar jedem, der krank ist.
der nichts anderes mehr kriegt,
was los ist.
Außer eine Pflegebar.
In der Tat. So. Und da merken Sie schon den strukturellen Fehler. Mhm. Pflegebarversicherungen werden in den nächsten Jahren immer teurer, weil die Risiken einfach schlecht sind. Weil jeder, der gesund ist, in Abwägung von Pflegebar und einer nicht geförderten Pflegezusatzversicherung, die nicht geförderte wird, nehmen wird, weil er einfach bessere Leistungen bekommt. Und zwar so viel bessere Leistungen, dass diese Förderung, die Pflegebar zum Inhalt hat, das nicht kompensieren können.
Das ist ja genau das Risiko, was die Versicherer eigentlich wie der Teufel das Weihwasser scheuen. Sie kriegen da so die sogenannte Antiselektion. Also sie kriegen eigentlich nur die schlechten Risiken. Ja. Ist das der Grund, weshalb auch der Pflegebar nicht aktiv angeboten wird?
Also wir sind ausgestiegen aus dem ganzen Ding. Wir bieten es gar nicht mehr an. Und ich glaube, dass die Erkenntnis bei den anderen sich auch so langsam durchgesetzt hat. Wenn das ein Erfolgsmodell hätte werden sollen, hätte man sagen müssen, Pflegebar ist sozusagen verpflichtend für alle und all diejenigen, die darüber hinaus noch was abschließen wollen, können das auch ganz gern tun. Dann hätte ich unten beim Pflegebar eben auch die Gesunden drin, hätte damit ein gesundes Mischungsverhältnis, das wäre auch ein bisschen teurer noch, weil wir eben auch die schlechten Risiken drin haben. Aber auf die Art und Weise würde Pflegebar nicht so aus dem Ruder laufen, wie es aus dem Ruder laufen wird.
Jetzt nehmen wir aber die gegebene Produktwelt und die gegebene Gesetzeslage. Was würden Sie mir jetzt als 20-Jährigen, der gerade aus seinem sozialen Pflichtjahr kommt, empfehlen? Ich bin willig, ich möchte bezahlen, ich möchte ein Produkt abschließen. Welches soll ich machen?
Eine möglichst hohe Pflegezusatzversicherung. Und zwar, weil sie für einen 20-Jährigen nicht viel kostet. Ich mache mal so eine Faustregel, 1 Euro pro Lebensalter, das passt nicht ganz, je älter man wird. Mhm. Aber beim 20-Jährigen passt es ganz gut. Und dann hat er eine ganz vernünftige Grundversorgung. Das halte ich für zwingend.
Mhm. Grundversorgung ist ein gutes Stichwort. Kröhe, Spahn, jetzt Lauterbach bei den Gesundheitsministern, ob von Union und SPD, klang das ja immer so an, als ziele man auf eine Vollkaskoversicherung ab. Das sehen Sie aber nicht als realistisch.
Nein, es ist nicht nur nicht realistisch, es ist einfach, das ist ein strukturelles Problem unseres Landes, das natürlich tief verankert ist im kollektiven Gedächtnis. Wir Deutsche lieben Obrigkeitsentscheidungen. Wir wollen gern haben, dass man für uns etwas organisiert, weil wir es gar nicht mehr gewöhnt sind, dass wir uns selbst sortieren. Das verstehe ich. Ich spreche deswegen vom kollektiven Gedächtnis, weil ich im Grunde den Auslöser sehr weit zurückdatiere, also auf den 30-jährigen Krieg. Der schlimmste Krieg, der je auf deutschem Boden stattgefunden hat, wo die Menschen, wo wir ganze Landstriche entvölkert haben. So, und dann kam der Westfälische Frieden und jetzt wurde geregelt, das, was die Obrigkeit glaubt, musst du auch glauben und dann ist alles gut. So. Und zum gleichen Zeitpunkt sind die Pilgrimväter aus England nach Amerika ausgewandert, weil sie so glauben wollen, wie sie wollten. Mhm. Und das ist der große sozusagen Unterschied im kollektiven Gedächtnis. Wir sind einfach ein staatsgläubiges Volk. Wir wollen haben, dass der Staat es für uns richtet. Er kann es nicht. Und da muss sich die Politik auch endlich frei machen und muss der Bevölkerung rein Wein einschenken, muss sagen, wir schaffen es nicht. Wir können es nicht. Ihr müsst es selbst machen. Und Sie werden sehen, es wird von einem Tag auf den anderen wird es organisiert sein.
Wir hatten vorhin schon mal kurz den Pflege-Plus-Vorschlag des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft angesprochen. Da habe ich so eine gewisse Sympathie Ihrerseits herausgehört. Welche Chancen geben Sie denn diesem Vorschlag? Werden wir da eine Umsetzung erfahren?
Also ich habe dafür große Sympathie für eine solche Regelung. Ich bin sehr skeptisch, ob ein Sozialdemokrat wie Lauterbach eine Grundsympathie entwickeln kann für ein privatwirtschaftliches Vorhaben, das ja komplett dem widerspricht, was ich bisher von ihm an Äußerungen vernommen habe. Also alleine eine Äußerung, die ja von ihm politisch gemeint ist, dass Privatversicherte länger leben als gesetzlich Versicherte, das lässt mich nicht glauben, dass er auf diesen vernünftigen Vorschlag einsteigt.
Ja, vielen Dank soweit. Wir haben zum Schluss eine schöne Tradition und zwar stellen wir all unseren Gästen 2 Fragen und das wollen wir heute bei Ihnen natürlich auch machen. Ja. Wir machen Sie für die verbleibende Zeit dieser Legislaturperiode zum Chef im neu geschaffenen Rentenministerium. Welche Themen würden Sie ohne Rücksicht auf den Koalitionsvertrag sofort in Angriff nehmen? Sie sind am Ruder.
Mit Rentenministerium meinen Sie nur verantwortlich für die Rente? Oder
für die soziale Sicherung, insbesondere die Altersvorsorge, genau.
Ich will mal ein bisschen ausweichend antworten, aber Sie werden gleich sehen, das ist schon eine konkrete Antwort. Also, okay. Die Mitarbeiter bei mir, die am wenigsten verdienen, verdienen 3.000 Euro im Monat. Mhm. Für diese Mitarbeiter führen wir ab 1.200 Euro Lohnnebenkosten. Der Mitarbeiter muss beim Zahnarzt trotzdem die Zusagung machen. Wir erwarten von ihm, dass er für die Altersversorgung was zurücklegt. Und wir erwarten von ihm, dass er für die Pflege etwas zurücklegt. Mhm. Und ich frage Sie, wie will er das denn tun? Mhm. Ich glaube, wir werden uns endlich mal mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie wir die mittleren und niedrigen Einkommen entlasten. Ich finde es unerträglich, dass jemand, der 60.000 Euro im Jahr verdient, in den Höchststeuersatz hineingerutscht ist. Mhm. So, das heißt, meine Antwort, merken Sie jetzt schon, wir müssen zwingend eine Steuerentlastung in den unteren und mittleren Einkommen hinkriegen. Wir müssen zwingend in der Erbschaftssteuer etwas anderes machen. Wir müssen hohe Erbschaften dort oben ganz anders besteuern. Und insofern habe ich da sehr viel Sympathie für eine strukturelle Umverteilung. Mhm. Aber das, was wir heute machen mit einer enormen Belastung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, um dann eine Rente zu organisieren, die zum Leben nicht reicht, ist eigentlich ein großer sozialpolitischer Skandal.
Unsere zweite Frage ist sehr persönlicher Natur. Wir würden gern von Ihnen erfahren, wie Sie selbst fürs Alter vorsorgen. Ich wette, da sind Versicherungen im Spiel. Habe ich recht?
Also, da muss ich Sie jetzt substanziell enttäuschen.
Oh, das ist schade.
Ich habe in der Tat ein komplett anderes Lebensmodell für mich gewählt. Als ich aus meinem ersten Arbeitgeber ausgeschieden bin, wo ich eine sehr komfortable Altersversorgung hatte, war dies mit dem Umstand verbunden, dass ich auf die verzichten musste, weil sie noch nicht unverfallbar war. Mhm. Okay. Und ich bin dann unmittelbar Gesellschafter und Geschäftsführer meines ersten eigenen Unternehmens geworden und bin aufgrund der Tatsache, dass ich immer Gesellschafter, Geschäftsführer war und später Vorstand, bin ich nicht sozialversicherungspflichtig. Das heißt, meine Altersversorgung ist im Zweifel mein Unternehmen und insofern organisiere ich auch diese Altersversorgung selbst und bin auf staatliche Hilfen nicht angewiesen. Ich bekomme von Zeit zu Zeit einen Rentenbescheid, der ist so niedrig, dass ich, ich glaube, das steht auch unter dem Vorbehalt, dass ich keine anderen Einkünfte habe, ich weiß es nicht. Der ist so niedrig, dass wenn ich in eine Krise komme, würde ich meinen Freundeskreis abtelefonieren und sie bitten, dass sie mich einmal im Monat zum Essen einladen. Da ich mehr als 31 Freunde habe, wäre also jedenfalls die Grundversorgung gesichert.
Sehr gut. Und ganz Unrecht hatte der Klaus ja auch nicht. Ihr Unternehmen ist ja eine Versicherung, also hat Ihre Altersvorsorge auch mit einer Versicherung zu tun.
Das ist in der Tat zutreffend, ja.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Ich danke Ihnen für die fachkundigen Fragen und für die Bereitschaft, sich mit mir auseinanderzusetzen. Dankeschön.
Vielleicht sprechen wir in 2 Jahren mal wieder über die Pflege und vielleicht hat sich dann politisch wieder etwas verändert. So, Fabian, was bleibt?
Ich bleibe ehrlich gesagt ein bisschen nachdenklich zurück, denn Dr. Knoll hat, finde ich, ein paar wichtige Sachen angesprochen, wo ja die Politik auch noch ganz schön gefordert ist. Das sind die Einkommen, die unteren Einkommensgruppen, deren steuerliche Belastung, denn was wir hier ja immer predigen, die Vorsorge, die ist wichtig, aber man muss sie sich eben auch leisten können.
Und weißt du, was mich am meisten ärgert an der Politik, dass da wieder Lösungen gemacht werden, wo man heute schon weiß, in 1 oder 2 Jahren sitze ich genau vor dem gleichen Problem wieder an, statt es mal grundsätzlich anzugehen. Wir wissen, bei der Pflegeversicherung 2025 ist das Geld wieder knapp und dann brauchen wir ein neues Reformpaket.
Ja, eine Politik, die über die Legislaturperiode, über die eigene Amtszeit hinaus denkt, das ist das, was wir wahrscheinlich am nötigsten brauchen.
Aber der Vorteil an dem Ganzen ist, sie verschaffen immer wieder uns Themen und Arbeit und wir können immer wieder dranbleiben.
Genau, und wenn Sie sich wünschen, ein Thema, das wir vielleicht hier mal behandeln sollten, dann schreiben Sie uns das doch an info@dia-vorsorge.de.
Wir hoffen, die Ausgabe heute hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog
und sorgen für das Alter vor.